Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich lese uns den Predigttext aus Lukas 7 ab Vers 12. Passend zum ernsten Thema Zyklus des Kirchenjahrendes. Als Jesus aber nahe an das Stadttor kam, siehe, da trug man einen Toten heraus, der einzige Sohn war seiner Mutter. Und sie war eine Witwe. Und viel Volks aus der Stadt ging mit ihr. Und da sie der Herr sah, jammerte ihn derselbe. Und er sprach zu ihr, weine nicht. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an, und die Träger standen, und er sprach, Jüngling, ich sage dir, stehe auf. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und er gab ihn seiner Mutter. Herr, gib uns jetzt ein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben, und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort. Und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, weil wir Menschen immer wieder Grenzerfahrungen machen, darum bedürfen wir dessen, was wir Trost nennen. Und Grenzerfahrungen sind immer ganz besondere Erfahrungen in unserem Leben, eben Erfahrungen an der Grenze. Sie führen die Grenze selbst nicht herbei, aber sie lassen sie oft plötzlich und heftig sichtbar werden. Für die Betroffenen und wohl auch für einen weiteren Kreis ringsum. Und Grenzerfahrungen können sehend machen, weil sie an das erinnern, was wirklich ist. Aber solche Grenzerfahrungen sind immer wieder auch mit einem Erdbeben zu vergleichen. Grenzerfahrungen erschüttern alles, auch das bisher fest Geglaubte. Es wird schon alles gut gehen. Mich wird es schon nicht treffen. Oder wir singen, der dich erhält, wie es dir selber gefällt. Grenzerfahrungen erschüttern solche Überzeugungen, auch das Urvertrauen zur Wirklichkeit, zur Stabilität, zur Haltbarkeit und Verlässlichkeit von Welt und Leben. Alles bekommt ein anderes Gesicht, erscheint plötzlich rissig, porös, brüchig. Und die psychologische Trauerforschung spricht von Desorganisation und Derealisation. Ich sage es einmal so, solch eine Grenzerfahrung kann wie ein Schwindel der Seele sein und lässt dann die Welt traumhaft unwirklich werden. Und selbst die Frühlingszeit, also die gute, helle Zeit, aber auch der dunkle November, wird vor allem zum Problem für Trauernde. Sie können die Pracht eines Frühlingstages nicht mehr sehen. Und diese Pracht ist ihnen Schein, manchmal sogar Lüge. Die Natur tröstet nicht. Und das dunkle Absurd an ihr springt an. Und darin scheint sich dann das Wesen der Welt überhaupt zu entlarven. Ich habe ein Gedicht von Theodor Storm mitgebracht. Der war selbst Atheist, aber zugleich von einer großen Todesfurcht bestimmt. Das ist das Gedicht, das Storm dem Gedenken seiner im Wochenbett verstorbenen Schwester widmet, mit der Überschrift einer Toten. Das aber kann ich nicht ertragen, dass so wie sonst die Sonne lacht. Dass wie in deinen Lebenstagen die Uhren gehen, die Glocken schlagen, einförmig wechseln Tag und Nacht. dass wenn des Tages Lichter schwanden, wie sonst der Abend uns vereint und das, wo sonst dein Stuhl gestanden, schon andere ihre Plätze fanden und nichts dich zu vermissen scheint. Indessen von den Gitterstäben die Mondesstreifen schmal und karg in deine Gruft hinunterweben und mit gespenstig trübem Leben hinwandeln über deinen Sarg. Da spürt einer den Vorgang des Zerbrechens, des Auseinanderfallens. Und die Erschütterungen durch Grenzerfahrungen lassen dann nach dem fragen, was bleibt, nach dem, woran man sich festhalten und festmachen kann. Eben dieses ist, wie die etymologische Nachfrage zeigt, die Frage nach dem Trost. Das aus einer indogermanischen Wurzel deru kommende Wort kann abstrakt mit fest oder eindrücklicher noch konkret mit Eiche, dem Baum, wiedergegeben werden. Es ist verwandt mit Treue, Vertrauen, englisch trust, Trost, und meint dann das Ankommen bei etwas Festem, das Landen und Ankern bei dem, was hält. Trost lässt ein zittriges Herz fest werden. Und Grenzerfahrungen erschließen demnach das menschliche Leben wesenhaft und wir alle immer wieder auf Trost angewiesen sind. Der Mensch ist ein trostbedürftiges Wesen. Denn das Wahrzeichen unserer Existenz ist die Anfechtung. Christliches Leben ist in der Zwischenzeit zwischen Ostern und der Wiederkunft Christi, in dieser Zeit des Glaubens, nicht des Schauens, nicht nur möglicherweise, sondern immer wieder wesenhaft angefochten. Und diese Anfechtung ist aber jetzt nicht zu den Negativa zu rechnen, sondern auf die Habenseite zu buchen. Denn die Anfechtung ist der Prüfstein, ob jemand über Trost nicht nur etwas gehört und gelernt hat, sondern ob er es auch erfahren kann. Anfechtungen machen deutlich, ob ich in einem frommen Egoismus zwar Gott sage, aber doch nur seine guten Gaben, also im Grunde mich selbst meine, oder ob ich ihn statt nur die erste Geige in meinem Leben spielen, den Dirigent sein lasse. Grenzerfahrungen und die damit verbundenen Anfechtungen wirken da wie ein Fegefeuer, in dem der Glaube, mein Glaube, lernt, dass ihm wirklich alles zum Besten dienen kann. Und gläubige Menschen können nicht umhin, es sei denn um den Preis des Atheismus, das ihnen widerfahrene dunkle Geschehen mit Gott immer wieder zusammenzubringen. Sie werden durch alle Zweitursachen hindurch in Gott den eigentlichen Erreger ihres Leides immer wieder sehen. An Gottes Willen, sagt man dann sogar manchmal, ist dieser geliebte Mensch letztlich gestorben. Und auch der biblische Hiob greift beim Tod seiner Kinder durch den Vordergrund äußerlicher Katastrophen hindurch und bekennt, der Herr hat's genommen. Und hier bricht die Gottesfinsternis auf. Die Frage, wie lassen sich Gottes Liebe und das mannigfaltige Leid in der Welt überhaupt zusammendenken? Und diese Frage kann einen sehr persönlich überfallen. Gott, warum das? Warum gerade ich? Und gerade dem, der bisher noch fröhlich singen konnte, der dich erhält, wie es dir selber gefällt, der von mancherlei Bewahrungen zu berichten wusste, bleibt der Ton im Halse stecken. Und Gott wird unsichtig, dunkel, verborgen. Sein vertrautes Angesicht verfinstert sich und alle rationalen Versuche, Gottes Tun zu begreifen, zerplatzen. Das juristische Modell zum Beispiel. Womit habe ich das verdient? Das zerbricht genauso wie das Pädagogische, nämlich die Frage, wer weiß, wozu das gut ist, oder das Dämonische, das, was da passiert ist, ist mit dem Teufel zugegangen. Gerade der Glaubende ist dadurch zutiefst angefochten. Und tritt Gott zurück, wird er als der sich Verbergende erfahren, so tritt dann trotzig und dominant die Welt hervor. Aber die Welt als Gottlose, als Eigenmächtige schiebt sich vor Gott und deckt ihn und den Zugang zu ihm gleichsam völlig zu. Und die Welt begegnet als Gesetz und als Zufall. Als Gesetz, da sagt man dann, dieser Unfall lässt sich doch klar kausal erfassen. Der Junge ist eben zu schnell gefahren. Der Autofahrer war betrunken. Und der Tod ist die logische Folge der sich ausbreitenden Metastasen, heißt es dann. Und in diesem geschlossenen Netz der Begründungen scheint Gott ganz unterzugehen. Nichts bleibt übrig. Oder die Welt begegnet als sinnloser Zufall. Hätte er doch nur noch einmal nach links geschaut, sonst tat er das doch immer. Wäre sie doch nur ein halbes Jahr früher zur Untersuchung gegangen. Hätte er an dem Morgen doch nur den Bus genommen anstelle des Fahrrades. Wäre er nur 10 Sekunden später losgelaufen. Und unendlich mögen so die Gedanken schweifen. Die Welt erscheint als unberechenbar, als chaotisch. Und dann zieht die Erfahrung des Atheismus herauf. Nicht das stolze, selbstgewisse aus dem Verstand heraus, sondern der notvolle, aus der Tiefe des verwundeten Herzens. Ist das Leben wirklich mehr als das Gesetz von Fortpflanzung und Tod? Fragt dann jemand. Ist Gott tatsächlich mehr als ein Notbehelf, eine tröstliche Illusion, eine Einbildung aus Angst geboren? Oder wir versuchen uns selbst zu trösten. Wir holen uns aus dem Leid der Welt selbst heraus, wie aus einem brennenden Haus, und versuchen es mit Gleichmütigkeit, mit Leidenschaftslosigkeit, mit Ungerührtheit. Das geht mich gar nichts mehr an. Aber die Bibel bietet etwas anderes. Sie sagt, dass wir als Christen eine ganz neue Position einnehmen können. Und zwar, und das ist jetzt erstaunlich, aber das ist die Möglichkeit schlechthin, eine Position außerhalb unserer selbst. Das ist die paulinische Kurzformel in Christus. Ich habe und bin alles, was ich habe und bin in Christus. Ich bin mir dadurch selbst entzogen und finde aber gerade dadurch zu mir selbst in Christus. Das ist der Trost der Heiligen Schrift. Klassisch formuliert im Heidelberger Katechismus, neben den Katechismen von Luther, ein ganz berühmter, der beginnt mit der Frage, was ist dein einziger Trost? Im Leben und im Sterben. Und dann wird die Antwort gegeben, dass ich mit Leib und Seele, beides, im Leben und im Sterben, nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkömmlich bezahlet und mich aus aller Gewalt des Teufels erlöset hat und also bewahret, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann, ja auch mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens versichert. Und ihm forthin zu leben, von Herzen willig und mich bereit macht. Nicht sein Eigensein, sondern sich selbst entzogen sein, völlig entnommen. Das ist die negative Seite dieses Trostes. Und die positive, ich bin exklusiv und total Eigentum meines getreuen Heilandes Jesus Christus. Ich existiere exzentrisch, ich bin nicht mehr selbst die Mitte. Ich habe mein Zentrum außerhalb meiner selbst. Mittendrin bin ich draußen, bin ich außerhalb meiner selbst, außerhalb von allem bin ich in Christus. Und nichts wird mich aus seiner Hand reißen. Ja, und dann diese Geschichte, die wir gehört haben. Trauerbild. Trauerbilder sind keine Rarität, Trauerbilder sind Alltagsbilder und sie sind uns sattsam bekannt. Ob in Nein oder hier bei uns, immer wieder heißt es, da trug man einen Toten heraus. Aber Lukas zeigt uns jetzt auf Jesus, der diesem Zug begegnet, diesem Trauerzug, diesem Trauerbild. Sein Fußweg kreuzt diesen Trauerweg. Und immer ist er im Bild, wenn Särge hinausgetragen werden. Immer ist er bei dem Bild, wenn Angehörige begraben werden. Immer ist er im Bild, wenn es um den Tod geht. Das behauptet jetzt diese Geschichte. Jesus Christus ist in dieser Geschichte der perspektivische Fluchtpunkt, auf den alle Linien zulaufen. Deshalb lasst uns noch einmal hinschauen. Was tun Jesu Augen? Jesu Augen sehen. Und ich darf es so persönlich heute weiter formulieren. Jesu Augen sehen auch dich. Sie durchdringen nicht nur die Vergangenheit und die Zukunft, sondern auch die Gegenwart, in der du gerade stehst. Jesus leidet nicht an Weitsichtigkeit. Jesu Augen durchleuchten nicht nur den Morgen und den Abend, sondern auch die Nacht. Er leidet nicht unter Nachtblindheit. Jesu Augen durchschauen auch diese namenlose Witwe in dieser Geschichte. Er sieht scharf. Und darüber übersieht er dieses Trauerbild nicht. Ihm fällt diese Frau auf. Ihm kommt die Trauernde in den Blick. Ihm sticht ihr Elend ins Auge, noch genau ins Herz. Da sie der Herr sah, jammerte ihn derselben. Jesus hat andere Augen, als wir sie haben. Unsere Augen sind genussgesteuert, neugiergesteuert, manchmal auch Schamlosigkeit gesteuert. Jesu Augen da sehen, dagegen richten sich nicht auf den Genuss und auf die Neugier oder die Schamlosigkeit, sondern nach Liebe, Mitleid und Barmherzigkeit. Und darum hat er ja auch den Himmel verlassen und sein Volk besucht, damit ihm keine noch so versteckte Traurigkeit aus dem Auge kommt. Alle Not und Verzweiflung liegt seither innerhalb seines Gesichtskreises. Es gibt keinen Schmerz mehr, für den er blind wäre. So wie er den Bettler sah, der mit seiner Lepra am Straßenrand hockte, wie er die Witwe sah, die gebrochen durch das Tor wankte, so sieht er den Mann heute, der mit seinem Herzen zu tun hat, so sieht er die Frau, die unter ihrer Schwermut erstickt, so sieht er die Mutter, die über den Verlust des Kindes nicht hinwegkommt, so sieht er jeden, der sein persönliches Elend mit sich herumschleppt. Was der Psalmist im Alten Testament nur ahnen konnte, dürfen wir wissen: Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Jesu Augen sehen dich. Und ein zweites: Jesu Hände halten dich. Was tun sie? Ziehen sie den Hut, um dem Toten die letzte Ehre zu geben? Winken die Hände Jesu den Jüngern, um möglichst rasch diese Stelle zu passieren? Zeigen sie zum Tor, um seinen Leuten die Richtung vorzugeben? Lukas sagt, Jesus trat hinzu, rührte den Sarg an. Dieser Herr macht sich nicht schnell aus dem Staub. wenn Trauergesänge zu hören sind. Dieser Herr tritt auch nicht verlegen zur Seite, wenn Leichenträger mit schwerem Schritt durch die Straßen gehen. Dieser Herr zieht erst recht nicht den Hut, wenn der Tod seinen Triumph feiern will. Nie und nimmer hat dieser Lebensfeind Respekt verdient. Jesus verstellt ihm den Weg, versperrt die Friedhofsstraße. Die Träger müssen anhalten und absetzen. Und dann streckt Jesus seine Hand aus und berührt den Sarg. Heiden hatten Angst, mit dem Tod in Kontakt zu kommen, aber Jesus hat keine Kontaktangst. Juden hatten Angst, mit der Unreinheit in Berührung zu kommen, aber Jesus hat auch hier keine Berührungsangst. Jesu Hände greifen in das Kraftfeld des Todes hinein und beschlagnahmen auch diesen Toten für sich. Es ist nicht so, als ob wir beim Sterben ganz langsam, aber todsicher aus Gottes Hand glitten und schließlich fallen gelassen in einen Abgrund endeten. Selbst in der Nacht des Todes sind wir Jesu Händen nicht entnommen. Und der gesagt hat, sieh, in meine Hände habe ich dich gezeichnet, lässt uns sicher nicht unter der Hand in ganz andere Hände fallen. Und seit er seine Hand nicht nur bis zum Sarg, sondern bis zum Kreuz ausgestreckt hat, liegt nichts mehr außerhalb seiner Reichweite. An Jesu Händen sind die Spuren der Arbeit und Mühe abzulesen, die er sich um uns gemacht hat. Er legte seine Hände nicht in den Schoß, als er in Nazareth aufwuchs. Er steckte sie nicht in die Tasche, als er durch das Land zog. Er zog sie nicht zurück, als ein Zimmermannsnagel durch die Knochen getrieben wurde. Seine Hände sind verschafft, zur Furcht durchgraben. Aber wer sich jetzt diesen Händen anvertraut, der ist keinem Betrüger auf den Leim gegangen. Diese Hände fassen an, sie greifen zu, sie halten fest, ob Leid oder Schmerz, ob Leiden oder Krankheit, ob Sterben oder Tod. Es bleibt bei der Zusage, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Jesu Hände halten dich. Und dann das, was wir am Ende dieses Kirchenjahres besonders bedenken sollen. Jesu Mund gebietet Auferstehung. Vielleicht nicht heute, aber auf alle Fälle, wenn er wiederkommt. Was spricht Jesus? Vielleicht das, was wir auch sagen, wenn wer gestorben ist, herzliches Beileid. Er war ein prächtiger Mensch, aber sicher ist ihm jetzt auch manches erspart geblieben. Gott hat ihn zu sich gerufen, er wird wohl wissen, warum. Vielleicht ist er, der Verstorbene, uns nur vorangegangen, damit wir uns alle wieder finden und treffen werden. Aber Jesus verteilt keine Trostpflästerchen für Wunden, die der Tod schlägt. Diesem Erzfeind des Lebens tritt er frontal entgegen und befiehlt, junger Mann, ich sage dir, steh auf. Und Sekunden der Totenstille. Und dann heißt es, und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden, und er gab ihn seiner Mutter. Das kann Jesus nicht nur ein Blümchen verteilen, das will Jesus nicht nur ein Sprüchlein klopfen, das ist Jesus der Herr, der Kyrios, der Herr über Leben und Tod. Und wer ihn auch vielleicht von uns bisher nur als einen Moralapostel verstanden hat, der bessere Sitten einführen will, wer ihn als einen Seelentrost verstanden hat, der nur inneres Gleichgewicht einpendeln will, der hat nichts verstanden. Hier in aller Öffentlichkeit proklamiert Jesus, wer in der Welt das Sagen hat und wer nicht. Ein Exempel ist statuiert für die Kompetenz dieses Jesus. Die Machtfrage ist entschieden. Und sicher ist dieser junge Mann nur für einige Jahre ins irdische Leben zurückgekehrt. Aber diese Jahre genügten, um aus ihm dieses dreifache Zeichen zu machen, dieses Lebenszeichen. Jesus wird mit dem Tod fertig. dieses Ausrufezeichen, Jesus wird mit dem Teufel fertig, dieses Vorzeichen, Jesus rettet aus der Gewalt der Hölle. Denn es kommt die Stunde, heißt es einmal bei Johannes, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören. Dann wird der Tod nicht mehr sein, dann wird das Leid nicht mehr sein, dann wird das Geschrei nicht mehr sein, dann wird der Schmerz nicht mehr sein, dann wird alles neu sein. Nichts ist so sicher wie dieses. Deshalb weine nicht, wenn du im langen Zug Richtung Friedhof marschierst und über all dem Leiden vielleicht fast zusammenbrichst. Jesu Augen sehen dich. Weine nicht, auch wenn du das Liebste hergeben musstest. Jesu Hände halten dich. Weine nicht, auch wenn du schließlich selbst einmal auf die Bahre gebettet wirst. Jesu Mund befiehlt. Ich sage dir, steh auf. Steh auf. Gottes Trost ist meisterlich. Wir dürfen ihn erfahren. Er ist viel mehr als ein Pflästerchen auf ein Seelenwehweh. Er ist viel mehr als Anteilnahme und Aufmunterung. Er sagt nicht, es wird schon wieder. Und wenn unser Trost sich nur aus menschlichen Quellen speist, fehlt ihm an entscheidender Stelle das erforderliche Gewicht. Gottes Trost zeigt mir das Geheimnis der Kraft. Wir haben es heute schon gelesen. Darum werden wir nicht müde. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Wenn ich um mich schaue, bin ich frustriert. Wenn ich auf mich schaue, bin ich deprimiert. Wenn ich auf Christus schaue, werde ich stabilisiert, getröstet. Gottes Trost ist meisterlich. Und Gottes Trost ist österlich. Er gebietet Auferstehung. Und das größte Schlamassel erfordert diese größte Hoffnung, dass die Verstorbenen von Christus auferweckt werden. Lasst uns erkennen, schreibt Paulus in Epheser 1, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt. Und er wird auch uns auferwecken. Gottes Trost ist österlich. Und ich habe es im Frühjahr schon einmal gepredigt, zum Schluss, Gottes Trost ist mütterlich. Im Alten Testament heißt es einmal, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wie tun Mütter? Mütter sind geborene Tröster für ihre Kinder. Sie schenken Leben, tragen, bergen. In und auf ihrem Schoß geht es den Kindern gut. Sie wärmen, sie stillen, sie sehen, sie spüren, sie herzen, sie lieben. Es tut sie kümmern. Es rührt sie. Deswegen heißt es bei Jesaja, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, selbst wenn das Undenkbare passierte, so will ich doch deiner nicht vergessen. Herr, hab Dank, dass wir in allen Grenzerfahrungen, die wir immer zu durcharbeiten haben, deinen Trost spüren dürfen. Wir wollen uns neu dafür öffnen. Mach uns los von uns selbst, stelle uns in dein Kraftfeld. Lass uns in deinen Augen und in deinen Händen und in deinem Reden geborgen sein, für Zeit und Ewigkeit. Amen. Zum Bedenken des Gehörten: Was Gott tut, das ist wohlgetan.